toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
I don't wanna stay at home today. I go to Solidaritätscafé.
Besucht auch unsere Homepage soli.café.
Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Kai, ich bin bei KPÖ Plus aktiv, quasi der gemeinsame Versuch der Kommunistischen Partei und der Plattform Plus in Österreich eine Linke aufzubauen, eine Linke zu stärken. Wie notwendig das ist, werden wir, glaube ich, nicht nur nachher beim Buch erfahren, wenn das vorgestellt wird, sondern sieht man eh jeden Tag. Jetzt wahrscheinlich mitbekommen, Montag ist die Angelobung von einer Regierung, die mit Hofer, Strache, Hickel und Company, glaube ich, so alle Albträume übertrifft, die man vor einem Jahr vielleicht noch gehabt hat. Es wird auch in Salzburg eine Demonstration dagegen geben, die ganz kurz als Werbeeinschaltung bewerben wird, angelehnt an die Aktionen, die es auch in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und anderen Städten gibt. Eine Demonstration gegen die Angelobung von der ÖVP-FPÖ-Regierung. Wir haben es ursprünglich für Freitag geplant gehabt, wir werden sie auf Montag vorverlegen, auf Montag 18 Uhr. Einerseits, damit wir wirklich die Leute, die sich jetzt drüber aufregen, erreichen, und zwar bevor sie dann zwei Tage vor Weihnachten unter dem Christbaum verschwinden. Das heißt, es würde uns total freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr das weitererzählt. Montag, 18 Uhr, Treffpunkt am Platzl, von dort auf die andere Salzhofseite, weiter noch Müllen und eine Abschlusskundgebung beim Hauptbahnhof. Wir werden das Ganze auch auf Facebook in wahrscheinlich den nächsten ein, zwei Stunden anpassen. Das heißt, die ganzen Daten auf Montag ändern. Würde uns total freuen, wenn ihr das verbreitet.
Genau, der Vortrag wird aufgezeichnet. Genau, das sind die Infos, die liegen dann da. Genau, und jetzt danke, dass du gekommen bist, Michael. Genau, und ich glaube, du wirst einfach alles selbst erzählen, was mich betrifft. Gut, danke.
So, ich stelle mich mal auf, damit ihr mich eventuell auch ein bisschen besser sehen könnt. Okay. Erstens vielen Dank für die Einladung, zweitens vielen Dank für euer Interesse am Thema, dass wir vielleicht alle lieber theoretisch behandeln würden, als dass wir tatsächlich gerade fußfrei erste Reihe sitzen würden und darauf warten würden, was denn jetzt das neue Regierungsprogramm bringen wird. Ich werde versuchen, ein bisschen auch darauf einzugehen, was jetzt unmittelbar zu erwarten ist im neuen Regierungsprogramm. Gleichzeitig würde ich davon ausgehen, dass noch nicht alles, was in den diversen Giftküchen und Giftschränken drinnen ist, jetzt unmittelbar im Regierungsprogramm bereits vorkommen muss. Es ist jetzt beispielsweise heute bekannt geworden, dass der FPÖ-Finanzsprecher Fuchs der neue Staatssekretär im Finanzministerium sein wird. Das ist ein klassischer, eindeutiger Neoliberaler mit wüstesten Sozialabbaufantasien. Ihr könnt ein bisschen mehr auch über ihn in meinem Buch nachlesen, beziehungsweise ich habe heute auf meiner Homepage so eine erste kurze Einschätzung über ihn gebracht. Das heißt, da wird noch einiges nachkommen. Gut. Ganz kurz zu mir, ich schreibe einerseits für FM4, Ich schreibe andererseits für Weiß. Ich mache dort die Artikel, wo es nicht um Koks auf Clubtoiletten geht. Und versuche relativ viel Recherche zu machen, so zum Thema Rechtsextremismus, Migration, Migrationspolitik und Sozialpolitik. Und beschäftige mich auch außenpolitisch ein bisschen, so vor allem Grenzregime, Festung Europa einerseits, Türkei, Kurdistan andererseits. Gut, wir haben im August dieses Jahres die Präsentation gesehen des neuen Wirtschaftsprogramms der FPÖ. Das war so ein bisschen auch das Einstiegsgeschenk in den Wahlkampf. Und anlässlich der Präsentation dieses Wirtschaftsprogramms ist der Manfred Heimbuchner in der Zeit im Bild 2 eingeladen worden. Also ihr seht, da ist der Manfred Heimbuchner, das ist der Rücken vom Armin Wolf. Der Manfred Heimbuchner ist stellvertretender Bundesparteivorsitzender der FPÖ, ist ganz klar ideologisch zu verorten, stellvertretender Obmann des Wittikerbundes, deutschnationaler Burschenschafter und in dem Zusammenhang für uns interessant, ein zentraler Verbinder zur Wirtschaft und zur industriellen Vereinigung, insbesondere in Oberösterreich, wo er auch in einer schwarz-blauen Koalition stellvertretender Landeshauptmann ist. Und was sagt dieser Manfred Heimbuchner? Und ich sage Ihnen schon ganz offen und ehrlich, natürlich kann man auch im Sozialbereich einsparen. Man kann schon sparen, andere Länder können ja auch sparen, warum soll Österreich das nicht können? Dann erklärt er, es muss wieder so sein in diesem Land, dass der Unternehmer etwas zählt und nicht nur zahlt. Dann beschwert er sich über die Betrugsbekämpfungsparanoia des Staates gegenüber den Unternehmern. Das ist, dass Unternehmen Steuern zahlen müssen, also Registrierkassenpflicht. Und dann bringt ihn der Armin Wolf etwas in Bedrängnis, weil er nachfragt, dass so im FPÖ-Programm indirekt die Erhöhung der Mehrwertsteuer drinnen steht. Und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, eine klassische Massensteuer, betrifft die große Masse der Bevölkerung. Und dann wird das dem Manfred Heimbuchner ein bisschen unangenehm. Ihr könnt auf meiner Homepage das Transkript von dem Gespräch nachlesen. Ich habe das mir ganz genau angeschaut und mal runtergetippt. Dann wird es dem Heimbuchner unangenehm und dann folgt ein Satz. Es ist ein Sozialstaat in erster Linie einmal für die Österreicher geschaffen worden. Und morgen in der Kronenzeitung wird ja auch getitelt, dass uns die Flüchtlinge in den kommenden Jahren über 8 Milliarden kosten werden. Und das ist der Kernpunkt der Politik der FPÖ. Sozialabbau, 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 Sozialabbau. Und wenn jemand kritisch nachfragt, dann sind die Ausländer schuld. Und für mich war, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt dieses Zitat gekannt habe, für mich war das auch die Motivation dafür, dieses Buch zu schreiben. Die politische Linke, Antifaschisten, Antifaschistinnen versuchen jetzt seit vielen Jahren immer wieder über das Thema Rassismus die FPÖ zu kritisieren. Offensichtlich funktioniert das nicht. Gleichzeitig, und es ist kaum bekannt, vertritt die FPÖ ein knallhartes neoliberales Programm, das die Interessen der reichsten Teile der Bevölkerung, der Unternehmer, großer Konzerne, Bankengruppen vertritt. Und niemand weiß es. Und ich glaube, wir sollten das wissen und wir sollten beginnen, darüber zu sprechen. Es sind jetzt auch bereits erste Vorhaben der neuen Regierung bekannt geworden. Neben vielen anderen, um die ich mich jetzt weniger kümmere, beispielsweise die ganzen Aufrüstungsprogramme, die geplant sind, die Überwachungsprogramme. Jetzt in unserem Fall interessiert uns die Sozialpolitik. Einerseits der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche. Das bedeutet, dass künftig die Höchstarbeitszeit, die zulässig ist, 12 Stunden am Tag bringt. Könnt ihr euch kurz einmal überlegen, wie arbeitsfähig ihr nach so 10, 11 Stunden noch weiter sein werdet. die Kürzung der Arbeiterkammerumlage, Kürzung der Kammerumlagen. Das bedeutet deutlich weniger Möglichkeiten, sich rechtlich beraten zu lassen, beispielsweise bei Problemen mit Unternehmen, beispielsweise bei Problemen mit dem AMS, beispielsweise bei Konsumentenschutzproblemen. Und was ja gestern bekannt geworden ist, wahrscheinlich die Einführung von Studiengebühren in Höhe von 500 Euro, wobei mir noch nicht so ganz klar ist, ob da pro Jahr oder pro Semester gemeint ist. Da gibt es ein großartiges Zitat dazu. Sie sagen nämlich, es geht ihnen gar nicht um die Finanzierung, also sie bräuchten die Kohle gar nicht, ja, sondern es ist eher so eine prinzipielle Frage, glaube ich, dass man mal schaut, irgendwie so, dass die ganzen Hacklerkinder wieder mal kräftig was zahlen müssen und ihre Eltern. Es regt sich auch schon, ihr habt es gesagt, erster Widerstand. Einerseits in Wien ist am Montag die Tag-X-Demonstration am Vormittag geplant und ja, in Salzburg habt ihr vorher gesagt, dass ihr ebenfalls was macht. Und am 13.01. soll es in Wien eine bundesweite Großdemonstration geben, da ist heute der Termin rausgegangen. Apropos, für diejenigen von euch, die Twitter-affin sein sollten, ich habe da einen Hashtag hingemacht, damit ihr mit twittern könnt. Gut, nachdem es diesen schlauen Satz gibt, so aus den Fehlern der Geschichte lernen, möchte ich kurz mal ein bisschen zurückgehen und mir kurz mit euch ein bisschen die FPÖ anschauen. Wir wissen alle ein bisschen was über die FPÖ, aber trotzdem lohnt es, glaube ich, in dem Zusammenhang. Wir vergessen bestimmte Dinge, weil wir mittendrin sind. Die FPÖ ist heute mit großem Abstand die stärkste rechtsextreme Partei in Westeuropa. Es gibt keine andere rechtsextreme Partei in Westeuropa, die auch nur über 30% hat. Und die FPÖ hat bei den Bundespräsidentschaftswahlen 2016 knapp 50% der Stimmen erhalten. Die FPÖ regiert heute in 2 von 9 Bundesländern, nämlich in Oberösterreich mit der ÖVP und im Burgenland mit der Sozialdemokratie. Die FPÖ regiert in der zweitgrößten Stadt des Landes, nämlich in Graz, gemeinsam mit der ÖVP. Und in der drittgrößten Stadt des Landes, nämlich in Linz, in einer de facto Koalition mit der Sozialdemokratie. Und die FPÖ stellt den Bürgermeister in der 8. Stadt des Landes, nämlich in Wels. Und die Bundesregierung haben wir in Verhandlung. Die FPÖ hat dabei ein klassisch rechtsextremes Programm. Wir kennen das. Rassismus, Hetze gegen Minderheiten, Abschottung gegen geflüchtete Menschen, nationalistische Rhetorik. Aber die FPÖ ist auch die soziale Heimatpartei. Das ist ein Foto, das habe ich gemacht an der Zentrale der Kärntner FPÖ, die originellerweise in der Straße des 8. Mai ist, also in der Straße, die benannt ist nach dem Sieg über den Faschismus. Und in Folge werden wir uns jetzt ein bisschen anschauen, stimmt dieser Anspruch? Ist das wirklich eine soziale Heimatpartei? Zuvor aber kurz eine Rückblende. Gegründet ist die FPÖ als VDU, als Verband der Unabhängigen. Das war der Versuch angeblich ehemaliger Nazis, sich in der Zweiten Republik neu zu organisieren. Und ich halte diesen Begriff ehemalige, ich weiß nicht, wer von euch den schon einmal gehört hat, der wird relativ oft so in der Politik verwendet, die ehemaligen. Ich halte den für einen kompletten Holler. Ein ehemaliger Nazi zu sein, heißt mit einer Ideologie zu brechen. Wenn ich in einer politischen Organisation bin und meine Organisation wird verboten, bin ich deshalb kein ehemaliger Linker. Und das waren ideologisch weiterhin ganz klar verortete Nazis, wo sich alle Parteien nach 1945 um diese Nazis bemüht haben. Es gibt beispielsweise bei den Wahlen 1949 einen Aufruf von 100 führenden Nazis, die ÖVP zu wählen. Und von vielen, vor allem steirischen Nazis, ist die FPÖ dafür kritisiert worden, dass sie in dem, also der VDU kritisiert worden, dass jetzt das rechte Lager spaltet, weil wir sollten jetzt eine rechte Einheitspartei machen, die die ÖVP wäre. Die Sozialdemokratie hat ebenfalls massiv versucht, Nazis in ihre Organisationsstrukturen zu bringen, insbesondere akademische Nazis. Es gab damals den Scherz, gibt heute noch, den BSA, den Bund Sozialdemokratischer Akademikerinnen heißt er heute, damals war es der Bund Sozialistischer Akademiker. Es gab den Scherz, was unterscheidet den BSA von der SA? Der Buchstabe B. Das heißt, das war die rote Waschmaschine, mit der Nazis sich sauber waschen konnten. Also den Begriff gab es auch, die rote Waschmaschine. Der für diejenigen, die aber ihren Platz nicht so gefunden haben in der SPÖ oder in der ÖVP, hat sich dann der VDU gegründet. Und der VDU ist ab seiner Gründung eine Partei, die das vertritt, was man heute so als klassisch neoliberal bezeichnen würde. So eine klassische kapitalfreundliche Partei, die ist finanziert von der Industrie, vor allem in Oberösterreich und vor allem in Südösterreich, also in Kärnten. Und interessanterweise, nur so Sidestep, dass man es mal gehört hat, man kann es dann wieder vergessen oder nicht, auch ganz stark von der protestantisch geprägten Industrie in Österreich finanziert, was damit zu tun hat, dass der Protestantismus in Österreich traditionell deutschnational ist. Da gibt es so Zahlen, vor 1938 waren, glaube ich, ein Drittel aller protestantischen Pfarrer bereits Mitglied der NSDAP. Warum das so ist, das würde uns jetzt zurückführen bis in die Bauernkriege und in die Monarchie, das sparen wir uns jetzt einfach einmal, ja, nehmen wir es als gegeben hin so. Und das ist ein Plakat von diesen ersten Wahlen vom VDU und da wird schon an der Steuerschraube gedreht und so dieses Moment, nicht so die bösen Steuern oder so, das ist eigentlich was, was man bis heute von rechtsextremen Parteien oder von klar neoliberalen Parteien kennt. Dann machen wir, erlauben wir uns jetzt einen unhistorischen Sprung von 30 Jahren oder so. Wer die Zwischenebenen lesen will, lest das im Buch nach. Das führt uns jetzt zu weit. Jörg Haider, der Politiker der neuen Art. 1986, Innsbrucker Parteitag, Jörg Haider kommt an die Macht, wird auf den Schultern getragen, unter anderem von Reinhard Gauck. Reinhard Gauck ist einmal gefragt worden, was fällt ihm zum Thema Nazi ein? Hat der Reinhard Gauck gesagt, neu, attraktiv, zielstrebig und intelligent. Was man aber über den Reinhard Gauck weniger weiß, der Reinhard Gauck war auch Vorsitzender von der Freien Gewerkschaft Österreichs. Das war der Versuch von der FPÖ, eine eigene Konkurrenzgewerkschaft zum ÖGB aufzubauen, der übrigens kläglich gescheitert ist. Und da gibt es einen Bettelbrief von der neuen Freien Gewerkschaft, unterschrieben vom Gauck, an die Kärntner Unternehmer. Das ist total schön wäre, wenn die Kärntner Unternehmer jetzt für die neue Gewerkschaft spenden würden, weil das ist jetzt nämlich eine neue Gewerkschaft, die ist auch für die Arbeitgeber da und nicht nur für die Arbeitnehmer. Und sie würden auch sehr gerne auf Betriebsbesuche kommen. Das Ganze ist geschrieben auf gelbem Papier. Und jetzt weiß ich nicht, wer von euch den Joke dabei versteht, aber traditionell ist es so, dass gelbe Gewerkschaften Unternehmergewerkschaften sind. Und das ist dann schon eine sehr schöne Subbotschaft, die man damit sendet, indem man auf gelbem Papier seine neue Gewerkschaft vorstellt. Gut, Jörg Haider ist da nicht alleine in seinem Aufkommen so oder die FPÖ, sondern in sehr vielen Ländern Westeuropas kommen zu diesem Zeitpunkt neue, modernisierte, rechtsextreme oder exfaschistische Parteien auf und werden stärker. Man muss es eingrenzen, vielleicht auf Nordwesteuropa, weil, was wir ja oft vergessen, in Portugal bricht das faschistische Regime erst 1974 zusammen, in Spanien bricht das faschistische Regime 75 zusammen, in Griechenland gibt es von 67 bis 64 faschistische Diktatur. Und was in diesen Ländern passiert, übrigens nicht uninteressant, die konservativen Parteien, die wir heute dort haben, so wie der Partido Popular in Spanien, das sind die alten faschistischen Apparate, die sich da neu entwickeln und aufbauen. Und genau deshalb gibt es in diesen Ländern bis heute keine starken rechtsextremen Parteien, so wie wir das aus anderen Ländern kennen. Weil in Spanien der Partido Popular einfach die Rolle übernimmt. In Griechenland hat sich das in letzter Zeit ein bisschen entwickeln können, aber hat auch relativ lange gebraucht, bis so Chrysiavgi unabhängige Griechen in Wirklichkeit dann hochgekommen sind. Gut, aber wir haben ein paar Aspekte. Dieser lange Wirtschaftsaufschwung nach 45 geht zurück. So, man hat nicht mehr das Gefühl, es wird auf jeden Fall besser werden. Es gibt die ersten Sparpakete. Österreich 1983, das erste Sparpaket, das sogenannte Mallorca-Paket, mit dem die Regierung Kreisky ihre absolute Mehrheit verliert. Es gibt Enttäuschung über die traditionellen Parteien. Die traditionellen Parteien haben auch weniger anzubieten. Es ist nicht mehr ganz fix so, dass man eine Wohnung und einen Job kriegt, wenn man irgendwo Parteimitglied wird. Schließlich brechen die stalinistischen Staaten zusammen, was Migration auch auslöst. Und auf diese Migration geben alle Parteien rassistische Antworten. Also sei daran erinnert, Jörg Haider kann über den sozialdemokratischen Innenminister Löschnack sagen, das ist mein bester Mann in der Regierung, Anfang der 1990er Jahre. Und wenn alle Parteien das Gefühl vermitteln, dass Abschottung die richtige Lösung ist, dann gehe ich natürlich zu denen, die offensichtlich am glaubwürdigsten abschotten. Dann gehe ich zum Schmied und nicht zum Schmiedel. 2000 kommt die schwarz-blaue Koalition erstmals in Amt und Würden. Das ist ein Bild vom Ballhausplatz vom Tag der Regierungsangelobung am 4.2.2000. Ich stehe da irgendwo. Jörg Haider und die FPÖ, und das wird heute oft vergessen, das sind harte Neoliberale. Es gibt ein Buch von Jörg Haider aus dem Jahr 1993, das heißt Die Freiheit, die ich meine. Und alles, was heute die FPÖ an Sozialabbau vertritt, findet sich da drin. Ich habe mir das jetzt extra nochmal durchgelesen. Das ist eine Linie. Wenn Strache heute behauptet, es gibt einen inhaltlichen Bruch mit Haider, dann stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Es gibt eine durchgehende Linie der FPÖ von 1986 bis heute und es ist eine durchgehende Linie von Sozialabbau. Und gleichzeitig, auch interessant, die Leute selber sind ja durchaus auch begütert. Also Haider selber, wir vergessen das oft, war ein Großgrundbesitzer. Weiß nicht, wer von euch schon einmal den Begriff des Bärentals gehört hat. Das ist so das Tal, das dem Haider gehört. Ich habe mir das jetzt einmal angeschaut, weil ich mir nichts vorstellen konnte. Das ist 15 bis 20 Millionen Euro wert. Das ist nicht irgendwie ein kleines Stückchen. Dazu kommen noch seine Ölquellen, die er besessen hat, die Geldkoffer, die an ihn gekommen sind. Und das ist auch relativ klar. Also der einzige Grund, warum Haider heute nicht im Gefängnis sitzt, ist, weil er sich besoffen eingebaut hat. Weil das war natürlich bereits der Korruptionskaiser. In dem Zusammenhang natürlich auch nicht unironisch. Schwarz-Blau 2 wird damit starten, dass möglicherweise der Finanzminister von Schwarz-Blau 1 ins Gefängnis geht. Wir haben ja jetzt gerade den Buwok-Prozess. Also wenn man nicht erste Reihe fußfrei sitzen würde, dann könnte man die Ironie, die dem Ganzen innewohnt, ja durchaus genießen. An der Regierung setzt dann Schwarz-Blau 1 sofort drastische Sozialmaßnahmen, Sozialabbaumaßnahmen um. Verschlechterungen für arbeitslose Menschen, Verlängerung der Nachtarbeitszeit für Lehrlinge, Privatisierungen mit zahlreichen Korruptionsfällen und das wird uns alle treffen, auch wenn manche vielleicht, weil sie jünger sind, noch nicht so daran denken mögen, die Pensionskürzungen. Es sind dramatische Pensionskürzungen 2003 umgesetzt worden, die nicht zuletzt deshalb nachwirken, weil sie von den nachfolgenden Regierungen ja nicht wieder zurückgenommen worden sind, was die ja tun hätten können, wenn sie gewollt hätten. Und das heißt, wir alle werden deutlich weniger Pension bekommen, als wir es getan hätten. Die FPÖ verliert dramatisch an der Regierung. Ah, hoppla, das hätte ich vorher zeigen müssen. Egal, habt ihr es jetzt noch. Ah, das habe ich noch vergessen, genau. Die niedrigsten Unternehmenssteuern aller Industriestaaten am Ende Schwarz-Blau. Die FPÖ verliert dramatisch, die ÖVP gewinnt. Und das ist ein total interessantes Phänomen, weil wir das heute genau so wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, vor einem Jahr hatte in den Umfragen die FPÖ ca. 35% und die ÖVP ca. 25%. Und das hat sich jetzt genau umgedreht. Und was auch oft untergeht, man glaubt immer, die FPÖ hätte ganz massiv unter Schwarz-Blau verloren. Das stimmt so nicht ganz. Einerseits hat die ÖVP relativ viel aufgefangen und andererseits hat sich die FPÖ ja auch gespalten, weil ja Haider mit seinem PCÖ weggegangen ist. Das heißt, um einen tatsächlichen politischen Eindruck zu gewinnen, müsste man eigentlich dieses Lager zusammenzählen. Und da kommen wir drauf, und das ist auch was relativ gruselig ist in Wirklichkeit. Seit 1983 gibt es in jedem Parlament in Österreich eine Mehrheit rechts von SPÖ und Grünen. Auch 2006 hat es diese rechte Mehrheit im Parlament gegeben. Und was jetzt bei den Wahlen passiert ist, tatsächlich haben die jetzt nicht massiv dazugewonnen. Sondern was passiert ist, es sind ca. 6% Stimmen vom Team Stronach frei geworden. Und das Team Stronach war ja nichts anderes als abgehalfterte Haider-Leute, die vorher in der FPÖ waren. Und es sind fast 4% vom PZÖ frei geworden. Und die haben sich jetzt einfach auf FPÖ und ÖVP verteilt. Aber die Gesamtverteilung, so im politischen Koordinatensystem, wenn man so möchte, die ist relativ gleich geblieben eigentlich. So. Ich sage es jetzt kurz, weil es uns jetzt vielleicht ein bisschen auch interessiert und beschäftigt. So ein bisschen was über die Proteste. Ich sage es aber nur kurz, weil sonst wären wir zu lang und ich werde zu müde und das wollen wir nicht. Viele fragen, warum war denn 2000 so viel mehr los als jetzt? Es gab andere Voraussetzungen. In Wirklichkeit hat man eigentlich seit Monaten damit gerechnet, dass Schwarz-Blau kommt, nämlich schon Monate bevor die Wahl stattgefunden hat. Und das war 2000 komplett anders. Es war ein breites Entsetzen, dass die FPÖ in die Regierung kommen können. Es war auch ein relativ neues Phänomen. Klammer auf, das wird uns jetzt nämlich auch beschäftigen. Die FPÖ heute ist viel stabiler, als die FPÖ 2000 war. 2000 waren da extrem viele Glücksritter, die dann auf einmal in den Kabinetten gesessen sind, in den Ministerien gesessen sind und die teilweise 4-5 Jahre vorher noch nicht einmal in der FPÖ aktiv gewesen sind. Und jetzt ist das ein ideologischer Burschenschafterkader, der im Hintergrund ist und der das Rückgrat stellt. Das heißt, ich glaube, wir werden nicht diese Instabilität erleben, die wir damals erlebt haben. Es war damals sehr unklar, was die FPÖ an der Regierung bedeutet. Heute denkt man sich, naja, ist nicht so schlimm. Also wir kennen das ja quasi aus Oberösterreich, wir kennen das aus dem Burgenland. Es ist eine messbare Größe, es ist einschätzbarer für viele Leute. Es gibt nicht dieses absolute Entsetzen, so ich kann mich erinnern, im Jahr 2000, jetzt kommt das Vierte Reich, jetzt muss ich auswandern und so weiter und so fort. Und da haben jetzt einfach viele Leute offensichtlich ein anderes Gefühl dazu. Und es gab 2000 eine Sozialdemokratie mit einer klaren Abgrenzung zur FPÖ, Klammer auf, in Worten, nicht inhaltlich. Und das ist heute anders, wenn jetzt beispielsweise der ÖGB-Präsident darüber nachdenkt, dass Rot-Blau einfach eine sehr interessante Koalitionsvariante seiner Meinung nach wäre. Auch das ist übrigens ein Bild von den Protesten im Jahr 2000. Irgendwann haben es dann die Palästinenser mit Drehtgittern umgeben, damit man nicht jedes Mal raufkriechen konnte. So. damit ihr es einmal gehört habt, so, damit man auch ein bisschen was hat, wo man sich überlegt, könnte auch nicht uninteressant sein, was damals 2000 passiert ist, bereits kurz nach der Wahl, große Demonstration mit mehreren 10.000 Menschen unter dem Motto, keine Koalition mit dem Rassismus, finde ich politisch spannend, weil es ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, es hat in Wien diese Demonstration gegeben, wir schützen unsere Ministerien gegen den Rassismus mit einer Lichterkette um die Ministerien. Das ist von anderen durchaus kritisch hinterfragt worden, die gefragt haben, ob das denn tatsächlich unsere Ministerien sind und ob das tatsächlich unser Ministerium ist, unser Innenministerium ist, das die Leute abschiebt und unser Verteidigungsministerium. Und das war damals eine ähnliche Diskussion, weil zu sagen, keine Koalition mit dem Rassismus hätte ja bedeutet, dass die anderen Parteien nicht rassistisch gewesen wären und das ist durchaus von vielen kritisch hinterfragt worden. Regierungsangelobung am Ballersplatz, also das, was wir jetzt als Tag X bezeichnen, kurz danach ein Schulstreik organisiert von trotzkistischen Organisationen, an dem ca. 10.000 Leute teilgenommen haben. Auch jetzt wird es in Wien am Montag einen Schulstreik geben und dann eine Großdemonstration mit bis zu 300.000 in Wien am 19.02. Demos in ganz Österreich. Dann aber auch der Niedergang der Donnerstagsdemonstrationen. Warum? Es ist sehr schwierig, einmal in der Woche für Jahre zu demonstrieren. So. Das sind Fotos, das links ist von der Demonstration keine Koalition mit dem Rassismus, das in der Mitte ist vom Schulstreik und das rechts ist das eines der Transparente zu den Donnerstagsdemonstrationen Widerstand heißt Streik im Land. Und das bringt mich zum nächsten, nämlich 2003 gibt es dann eine neue Welle von Protesten. Es gibt einerseits die großen Streiks gegen die Pensionsreform und es gibt einen tagelangen Streik der Eisenbahner und Eisenbahnerinnen. Beide Streiks werden also der Generalstreik im Mai wird nach einem Tag abgebrochen, die Eisenbahnerinnenstreik im November nach einigen Tagen abgebrochen und bei den Eisenbahnerinnen, die bleiben in den Garagen, die gehen nicht raus. Aber diese Streiks brechen die Dynamik von Schwarz-Blau 1 und zwar nachhaltig. Es gibt Aussagen so aus den Korridoren der Macht, dass dort, wenn wir das jetzt so hässlich sagen wollen, dass man sich dort ziemlich angeschissen hat. Das zentrale Problem ist, die Produktion in modernen kapitalistischen Betrieben funktioniert so, dass Rohstoffe reinkommen, sehr schnell produziert wird, Rohstoffe rausgehen oder Endprodukte rausgehen. Das bedeutet aber auch, dass zentrale Industrien extrem anfällig für Streiks im Transport sind. Die stehen nach ein paar Tagen. Nach 5, 6 Tagen stehen die großen Automobilwerke in Österreich. Nach 6, 7, 8 Tagen muss der Hochofen in der Föst in Linz runtergefahren werden und das dauert 2 Wochen, den Hochofen wieder raufzufahren. Das heißt, sie sind extrem anfällig für große Streiks und danach ist relativ wenig passiert. Und das, glaube ich, kann auch etwas sein, was ein bisschen auch eine politische Diskussion wert wäre. Es wird jetzt wieder darüber diskutiert, Studierendenstreiks zu machen. Studierendenstreiks haben ein relativ relevantes Problem. Naja, aber es gibt ein noch relevanteres Problem, nämlich wenn Studierende streiken, wem schaden sie? So, jeder Studierendenstreik in Österreich folgt einer Dynamik, nämlich er beginnt entweder im Herbst, so Oktober, November und geht bis Weihnachten, weil da fangen nämlich die Prüfungen an, oder er beginnt so im Jänner, März und dann geht er so bis Ostern oder bis Mai, weil dann fangen die Prüfungen an. So, warum? Die Leute können sich es nicht leisten, ICTS-Credits zu verlieren, die Leute können sich es nicht leisten, aus ihren Mindeststudiendauern rauszufliegen und so weiter und so fort. Das heißt, bei Studierendenstreiks lehnen sich Regierungen in der Tendenz relativ entspannt zurück und warten, bis die Leute zähneknirschend wieder in den Unterricht kommen. Wohingegen, wenn die Eisenbahnen und das Transportgewerbe streiken, lehnt sich in der Regierung in der Tendenz eher niemand entspannt zurück. Weil das verursacht Schäden in Millionenhöhe. Und das ist etwas, denke ich mir, was durchaus die Diskussion lohnt, darüber wie auch strategisch zu diskutieren wäre. Gut, das war jetzt ein kurzer Ausflug in Schwarz-Blau 1. Die, ja, aber wenn du es dir anschaust, also Unibrand ist zu Weihnachten zu Ende. Ja, aber es ist deshalb geräumt worden, weil halt niemand mehr in der Realität dort war. Ich meine, es war halt dann da, das Audimax war in Wirklichkeit so ein Symbolort relativ lange Zeit, wo dann halt ein paar Dutzend Leute drinnen gesessen sind, aber in Wirklichkeit die meisten anderen Leute sind ja trotzdem weiter permanent in ihre Vorlesungen gegangen. Es war halt ein Hörsaal bestreikt in Wirklichkeit und der ist dann halt irgendwann einmal geräumt worden, wie es kaum mehr jemand interessiert hat letztlich. Aber also ich war bei der Uni-Brennbewegung am Anfang fast jeden Tag auf der Uni, und also auf der Uni Wien. Und am Anfang war da natürlich extrem viel los, so, und viele Leute sind tatsächlich, also haben wohl auch dann nicht an ihren Vorlesungen teilgenommen, da waren wohl hunderte und tausende Leute involviert und man hat wirklich sehen können, wie das dann einfach reinbricht, und ab Jänner war die Geschichte vorbei. Und ja, ja, klar, nur der Punkt ist, es konnte deshalb geräumt, also die Frage wäre für mich, warum konnte es geräumt werden? Also war, ja, und warum hat man es aber im Jänner nicht mehr geschafft, die Dynamik aufzubauen? Ne? So, weil im Jänner die Prüfung, also nochmal, ich würde das auch niemand vorwerfen oder so, ich kann das gut nachvollziehen, ich sage einfach nur, dass Studierendenstreik, seit dem großen Studierendenstreik 87, kann man es bei jedem nachvollziehen. Ich habe, also damit wir jetzt uns hier nicht verlieren, ich habe auf Weiß mal einen Artikel geschrieben, genau zu dem Thema, so wie die Dynamik von Studierendenstreiks ist, wo man es ein bisschen auch nachlesen kann und wo ich es auch wirklich, also wo ich es mir angeschaut habe, genau wann beginnen die Streiks jeweils und wann enden sie. Und es folgt der Dynamik der Ökonomie und nochmal, also fair enough, ja, verstehe das. Die FPÖ, sobald sie in der Opposition ist, wird wieder sozialradikal. Sozial, also sind alle Slogans der FPÖ. Sozial statt gierig und brutal. Soziale Wärme statt EU für Konzerne. Und mein Lieblingsspruch, ich glaube, es ist Salzburger Landtagswahlkampf. Arbeit und Moral statt Gier und Kapital. Der ist großartig. Weil da nämlich so viel drinnen steckt. Die Arbeit, da können sich Betriebe drinnen finden, aber da können sich auch arbeitende Menschen drinnen finden. Der Moralbegriff ist so für eher konservative, reaktionäre Schichten. Das Kapital, um scheinbar sozialradikal zu sein, aber gleichzeitig diese Verknüpfung der Begrifflichkeit von Gier und Kapital, die einen, wenn man böswillig wäre, durchaus an die traditionellen antisemitischen Stereotypen vom schaffenden und vom raffenden Kapital erinnern könnte. Aber das wollen wir der FPÖ natürlich niemals unterstellen, weil das wäre ja klagbar. Aber auch Che Guevara. Angeblich war das eine total erfolgreiche Kampagne für die FPÖ, vor allem unter jüngeren Menschen. Es gibt sogar Rap-Songs von Strache. Und ist jetzt komplett einzig, der rote Stern ist blau gemacht worden, also so weit wollte man sich dann doch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber angeblich ist diese Werbelinie dann eingestellt worden, weil es immer mehr Beschwerden aus dem NS-affinen burschenschaftlichen Lager gegeben hätte, dass das irgendwie nicht geht, wenn der Führer als Che Guevara auftritt. Und diese Werbekampagne ist dann einfach verschwunden und ward nie mehr gesehen. Zum Thema derjenigen, die da im Hintergrund agieren. Die soziale Zusammensetzung der FPÖ, da haben wir einen Ich glaube, es ist der Felix Meyer-Beul, der, glaube ich, auch mitverhandelt jetzt im Cluster Wissenschaft, denke ich, RFS-Kader. Ihr seht selbstverständlich Schwarz-Rot-Gold und seine Piratenhaube hat er deshalb auf, weil er offensichtlich nicht wahnsinnig gut fechten kann und daher offensichtlich bei seiner Mensur was abgekriegt hat. Es gibt großartige Mensurgeschichten, ja, also bis hin zu einer, aber die ist nicht verbürgt, weil wir da einen Hund sitzen haben, dass es angeblich tatsächlich eine Mensur gegeben hätte in irgendeiner Wiener Burschenschaft, glaube ich, war das, wo versehentlich ein Ohr abgehackt worden wäre. Und normalerweise sind da immer Mensurärzte, also Burschenschafter, die Ärzte sind, um quasi sowas gleich wieder anzunähen. Da dürfte aber jetzt ein Hundchen dort gewesen sein und das war irgendwie schnell als der Mensurarzt. Ja, Blättgren. Gut. Ja, genau, Mahlzeit. Also ein bisschen knappelig. Gut, aber Sidestep, das nur nebenbei. Der burschenschaftliche Kader, dieser deutsch-national-rechtsextreme, NS-affine burschenschaftliche Kader prägt die FPÖ. Immer mehr auch vermischt mit Kadern der neofaschistischen identitären Bewegung, die auch jetzt mittlerweile immer stärker ihre Kader in die parlamentarischen Strukturen reinbringt. Also wir wissen von zumindest einer Person aus IB-Milieu, die aktuell parlamentarischer Mitarbeiter ist. Wir wissen von einer zweiten Person, die bis vor kurzem es gewesen ist. Und man müsste sich halt dann noch einmal genauer anschauen, wie jetzt die neuen parlamentarischen Mitarbeiter sind, wer in den Kabinetten sitzt und so weiter und so fort. In diesem Zusammenhang, ich habe dieses Foto absichtlich drauf getan. Das ist ein Foto, das ich gemacht habe von der Blockade des Aufmarsches der IB am Wiener Gürtel im vergangenen Jahr. Und in diesem Zusammenhang ein dringender Appell. Benutzt nicht die Bildsprache der IB. Die IB hat ganz klare interne Handlungsanweisungen, die sagen, eine Aktion ist dann nichts, wenn sie nicht entsprechend mit Bildern unterlegt wird. Bilder sind für sie ihre Fahnenmeere, Bilder sind für sie ihre Geschichten, wo sie sich irgendwo abseilen, runterseilen und so weiter. Brecht diese Bildsprache, macht eigene Bilder. Wenn ihr das nicht macht, fragt es Leute wie mich, die Bilder haben. Sucht euch andere Sachen ab. Man kann das auch relativ einfach machen. Man dreht Dinge um oder so, aber verwendet nicht kritiklos ihre Bildsprache. Und überlegt euch das prinzipiell, wenn ihr mit Rechtsextremen umgeht, wie könnt ihr mit ihrer Bildsprache umgehen und wie könnt ihr Bildsprache brechen. Zum Zweiten, die soziale Zusammensetzung der FPÖ ist ganz klar in ihrem Kader bildungsbürgerlich geprägt, eben wiederum mit diesem burschenschaftlichen Milieu. Und da gibt es eine klare Abweichung von Teilen der Wähler-Wählerinnenschaft. Und im Hintergrund gibt es neoliberale Thinktanks, die ziemlich heftig sind. An einem Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch schon einmal gehört hat vom Herrn August Hayek. Das ist so einer der Wirtschaftsliberalen des 20. Jahrhunderts, der auch ein Sympathisant und Verteidiger des chilenischen Faschismus unter Augusto Pinochet war. Und es gibt das August Hayek-Institut. Und die Präsidentin davon ist die Barbara Kolm. Die Barbara Kolm ist die Budgetexpertin der FPÖ. Die ist jedes Jahr für die FPÖ bei den Budget-Hearings im Parlament und die FPÖ hat auch vorgeschlagen, dass sie die neue Rechnungshofpräsidentin werden soll. Und diese Frau, die ihr Institut nach jemandem benennt, das ein Vorbild der chilenischen Faschismus ist, ist die Budgetexpertin der FPÖ und gleichzeitig eben knallharter Sozialabbau. Barbara Kolm wird im Parlament zum Thema Pensionen gefragt und sagt, mein Vorbild für Pensionen ist Asien und Lateinamerika. Jetzt gestehe ich ganz offen, ich kenne mich nicht total gut aus mit den Pensionssystemen in Asien und Lateinamerika und wahrscheinlich müssten wir uns das jetzt doch noch jemals für jedes Land einzeln anschauen, aber ich glaube, leiwand ist das nicht. Und ich glaube, sie meint das nicht als Glücksversprechen. Dann gibt es noch andere Thinktanks im Hintergrund, unter anderem den Attersee-Kreis oder auch den neuen Club Salzburg und Wien. Das ist so etwas, was zurückreicht bis in die Zeit vor 1938, wo sich die illegalen Nazis da drinnen gesammelt haben, und da gibt es wunderschöne Kontinuitäten, die bis heute raufreichen. Und dann etwas, was wir immer hören, nämlich die FPÖ ist die neue Arbeiter- und Arbeiterinnenpartei. Ich würde das bestreiten. Weil ich glaube, dass diese Theorie ein paar ganz fundamentale Leerstellen hat. Die erste und wichtigste Leerstelle. 15% der Bevölkerung in Österreich dürfen nicht wählen, weil sie Migrationshintergrund haben. In Wien und wahrscheinlich auch in anderen Städten sind das 25% der Bevölkerung. Es gibt einen Bezirk in Wien, da dürfen 50% der Bevölkerung nicht wählen, Rudolfsheim 5 Haus. Und das sind vor allem manuell arbeitende Menschen. Und zu sagen, dass die Arbeiter, Arbeiterinnen, aber sind bewusst jetzt in der männlichen Form, die FPÖ wählen und dabei aber große Teile der manuell Arbeitenden einfach rauszurechnen, weil sie nicht wahlberechtigt sind, ist komplett verfälschend. Erste problematische Leerstelle. Zweite problematische Leerstelle. Sehr viele Menschen, die manuell arbeiten, haben einen Angestelltenstatus. Das betrifft vor allem Frauen. Das betrifft den gesamten Handel. Das betrifft viel vom Pflegebereich. Das ist Angestelltenmilieu offiziell. Und dann haben wir die dritte Leerstelle, nämlich den gesamten öffentlichen Dienst, wo es extrem viele Leute gibt, die manuell hackeln. Und im öffentlichen Dienst hat die FPÖ deutlich schlechtere Wahlergebnisse. Was wir aber tatsächlich sagen können, und da, Entschuldigung, da müsste man sich natürlich noch anschauen, ob wir tatsächlich dieser Frage oder dieser Trennung Arbeiter, Angestellter, öffentlicher Dienst uns unterwerfen oder ob wir nicht eher das Ganze klassenanalytisch angehen und sagen, diejenigen, die ihre wahre Arbeitskraft verkaufen, gehören zu den unselbstständigen Erwerbstätigen, Vulgo, der Arbeiterinnenklasse. Und ich glaube, das ist auch ein Begriff, der uns analytisch deutlich weiterbringt, als sozialrechtlich Arbeiter und Angestellte zu unterscheiden, offen gestanden. Was wir aber sagen können, das sehen wir auch auf Basis von Betriebsratsergebnissen, beispielsweise in der Eisen- und Stahlindustrie in Oberösterreich. Die FPÖ hat es geschafft, Einbrüche bei männlichen, muttersprachlich Deutschen, manuell Arbeitenden, oft Facharbeitern im privaten Sektor. Wenn wir so sagen, dann stimmt's. Aber in der Breite müssten wir uns viel mehr anschauen, um zu einer seriösen Debatte zu kommen. So. Was könnte uns erwarten, damit es ein bisschen hässlich wird? Das alles sind Forderungen aus der FPÖ. Massive Angriffe auf Kollektivverträge. Ich glaube, schlagt mich tot, 94% glaube ich, der Bevölkerung in Österreich sind von Kollektivverträgen erfasst. Und wenn man nicht mehr von Kollektivverträgen erfasst ist, dann heißt das, dass sehr, sehr viele Dinge, die in den Kollektivverträgen geregelt sind, zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Gehaltsvorrückungen, Gehaltserhöhungen und so weiter, auf einmal nicht mehr gelten. Kürzungen im Gesundheits- und Sozialbereich in Milliardenhöhe. Die FPÖ sagt keinerlei Geldleistungen für Berufsarbeitslose. Das Problem ist, sie erklären uns nicht einmal, was Berufsarbeitslose sind. Es gibt einen Satz aus der FPÖ, da sagen sie, wer arbeiten kann und nicht arbeiten will, ist berufsarbeitslos. Das heißt, ich sage, Schneeschippen, nicht so cool, berufsarbeitslos. So. Keinerlei Geldleistung. Was wir ja bereits gesehen haben, Kürzung der Mindestsicherung für geflüchtete Menschen und für Mehrkindfamilien. Die FPÖ fordert immer wieder den Ausstieg aus Klimaschutzabkommen. Gibt zwei Theorien dazu. Die eine ist, sie sind wirklich ein bisschen huhu und glauben, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Klimaschutz Geld kostet und Klimaschutz kostet insbesondere energieintensive Industrien Geld. Das betrifft die Automobilindustrie, das betrifft die Stahlindustrie. Und wenn man sich dann anschaut, dass vor allem aus Oberösterreich, wo es enge Verbindungen der FPÖ mit der Automobil- und mit der Stahlindustrie gibt, die Forderung kommt, gegen Klimaschutz zu sein, dann würde ich gern eins und eins zusammenzählen. Auch das, ich kann es hier nicht ausführen, es gibt einen Artikel auf Weiß von mir dazu, im Buch steht was drinnen dazu, wenn es einen mehr interessiert. Deutliche Kürzungen im öffentlichen Dienst, höhere Mieten, die FPÖ erklärt, das sei gerecht, weil derzeit ist es so, dass manche Leute in die Mietverträge von Eltern, Großeltern, Verwandten und so weiter einsteigen können und damit sind die Mietverträge billiger. Und die FPÖ sagt offiziell, wir sind für faire Mieten, wenn man dann aber schaut, was die fairen Mieten heißen, dann heißt das, jeder soll gleich viel teure Miete zahlen, das ist nämlich viel fairer. Später in Pension, das ist ein bisschen unklar, sie sagen dann immer das faktische Pensionsalter anpassen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Begriff schon einmal gehört hat. Okay, was heißt das? Wenn ich heute 55 oder 60 bin und ich bin arbeitslos, dann ist meine Chance, einen Job zu finden, extrem gering. Wenn ich in Frühpension gehen kann, bin ich in der Pense. Hat zwei Vorteile. Erstens, die Pension ist höher als die Notstandshilfe, meistens. Und zweitens, das AMS trittst mich nicht. Wenn ich jetzt aber noch 4, 5, 6 Jahre in der Notstandshilfe gehalten wäre, habe ich deutlich weniger Geld, habe Probleme mit dem AMS und meine Pension nachher ist noch dazu weniger, weil nämlich die Zeiten, wo ich in der Notstandshilfe bin, die Pension senken. Das heißt, da geht es nicht darum, dass die Leute länger in der Beschäftigung gehalten werden, sondern da geht es darum, dass die Leute weniger Geld kriegen. Und die Angriffe auf die Kammern, das haben wir schon gehabt. So, und deshalb haben wir hier einen bösen Dagobert Duck, der auf seinem Geldsack sitzt. Wir haben aber auch glücklichen Dagobert Duck. Da lächelt er. FPÖ-Wirtschaftsprogramm, deutliche Steuersenkungen für Unternehmen. Mein Lieblingsbeispiel im FPÖ-Wirtschaftsprogramm steht drinnen und da gibt es dann noch ein paar Unternehmenssteuern, die wir senken wollen. Das sind Bagatellsteuern. Die FPÖ selber sagt, 1 Milliarde Euro ist das. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch so ist mit einer Bagatelle, aber im Wirtschaftsprogramm der FPÖ ist möglicherweise behauptet der Trend diskutiert worden, ein Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern, das findet sich jetzt aber nicht mehr in der Endfassung. Was würde das bedeuten? BMW geht zum Land Oberösterreich und sagt, für wie viel Vermögenssteuern macht es hier? Dann geht BMW zum Land Salzburg und sagt, macht es uns billiger? Und dann geht BMW zum Land Kärnten und wir haben eine Spirale. Und es ist keine Spirale nach oben, sondern es ist eine Spirale nach unten. Massives Lohndumping durch rechtlose Migranten und Migrantinnen. Und das wird in dieser gesamten Migrationsdebatte extrem oft übersehen. Die FPÖ fordert zum Beispiel, dass Migranten und Migrantinnen nach einer bestimmten Zeit kein Arbeitslosengeld mehr bekommen sollen. Dann können sie in der Heimat, Zitat, nach Arbeit suchen. Der Herr Jovanovic, der seit 40 Jahren in Wien-Otterkring lebt, soll dann in der Heimat nach Arbeit suchen. So wie er sagen, dann gehe ich auf die Thalia-Straße, das ist meine Heimat, da suche ich dann nach Arbeit. So. Das Ganze ist ein bisschen skurril in Wirklichkeit, wenn man es durchdenkt, aber es hat natürlich einen extrem ernsten Hintergrund. Wenn der Herr Jovanovic weiß, dass er keinerlei Arbeitslosengeld mehr bekommt, dann muss der alles tun, um diesen Job zu behalten. Wenn aber jetzt der Herr Jovanovic alles tun muss, um seinen Job zu behalten, Herr Gruber, es wäre total schön, wenn Sie heute auch ein paar unbezahlte Überstunden machen, weil wenn nicht der Herr Jovanovic macht, und wir finden sicher noch einen anderen Herrn Jovanovic, der es auch macht. Das heißt, das ist ein dramatischer Druck auf alle Beschäftigten, der mit den Mitteln der Migranten und Migrantinnen durchgesetzt werden soll. Dann selbstverständlich Beibehaltung des Bankgeheimnisses. Das nützt natürlich vor allem denen, die Konten haben, auf denen was ist, was sich zu verstecken lohnt. Keinerlei Bankenabgabe und keine Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Heinz-Christian Strache nennt Vermögens- oder Erbschaftssteuern marxistisch. Ich nehme an, er meint das nicht positiv. Gleichzeitig haben wir in sehr vielen Bereichen auffallende politische Ähnlichkeiten zwischen ÖVP und FPÖ, die oft ein bisschen untergehen. Im Wirtschaftsprogramm, in einem konservativen Gesellschaftsbild, Stichwort jetzt beispielsweise Beibehaltung des traditionellen Schulsystems, Wiedereinführung der Noten, Aufrüstung und Festung Europa. In dem Zusammenhang, einfach nur damit ich es gesagt habe, weil ich es immer sagen muss, wer von euch hat den Begriff PESCO schon einmal gehört? Ja, gut, fair enough, ich kannte sie nicht. So, genau, das ist ein riesiges Problem. Österreich und, schlagt mich tot, 22 oder 23 andere EU-Staaten haben im November ein gemeinsames neues EU-Militärbündnis gegründet, das in einer Konkurrenz zum NATO-Militärbündnis sich aufbauen soll und Rohstoffe für die Festung Europas sichern soll, das unter anderem eine verpflichtende Aufrüstung beinhaltet und niemand redet drüber und niemand weiß es. Bitte? Ja, nein, durchgesickert, das war einen Tag, was... Ja. Also es ist im, ich glaube es war 15. oder 20. November, da war es dann ein, zwei Tage, war es in österreichischen und deutschen Zeitungen drin und dann ist es wieder verschwunden. Und das ist irrwitzig für das, was das in Wirklichkeit bedeutet und was das für Folgen hat, weil wenn ich mich dazu verpflichte, Aufrüstung in einem bestimmten Ausmaß durchzusetzen, also erstens, wofür brauche ich diese ganzen Soldaten und Soldatinnen und zweitens, wofür, und das ganze militärische Gerät, das wird dann noch eingesetzt, aber es kostet natürlich auch scheiß viel Kohle, die natürlich andernorts dann wiederum fehlt. Niemand redet drüber. Und natürlich auch, was das grundsätzlich langfristig natürlich auch bedeutet für die imperialistische Verfasstheit der Festung Europa, wenn sie sich militärisch neu ausrichtet, immer verstärkt auch als eigenständiger Block, eventuell auch in einem Blockgegensatz zu den USA. Aber das führt uns dann wahrscheinlich in eine nochmals andere Diskussion, die aber eh auch spannend wäre. Eine ganz klare Orientierung an Eliten. Die faschistische Vergangenheit und die faschistischen Traditionen, wir vergessen das ja oft, ne, dass die ÖVP die Partei des Austrofaschismus zwischen 1934 und 1938 war und dass der austrofaschistische Führer bis vor gar nicht allzu langer Zeit mit Bild im ÖVP-Parlamentsclub gehangen ist. Das ist jetzt erst beim Umbau des Parlaments abgehängt worden. ÖVP und FPÖ haben de facto mittlerweile sehr ähnliche Positionen zu EU und Euro. Die ÖVP, also die FPÖ hat sich ja immer sehr EU-Euroskeptisch gegeben. Das ist mittlerweile gegessen. Also das war immer schon ein bisschen unklar. Im Handbuch freiheitlicher Politik gibt es sogar drei Passagen, die sich total widersprechen. Da haben sie keine gescheite Endredaktion gehabt, offensichtlich. Aber mittlerweile, das war so das Eintrittsticket für die FPÖ. Da musste man sozusagen klar sagen, ja, wir sind jetzt auch für EU und Euro, damit man in die Regierung kommen kann. Und natürlich Flüchtlinge und Migration hatten wir schon. Ein bisschen geht's noch übrigens. So. Okay, zwischen so und so. Passt. Das trifft sich total gut, weil wir sind eh. Also wir nähern uns dem Ende. Ich habe das berechnet, so mit euren traurigen Augen. Jetzt wird es quasi noch einmal kurz zum Nachdenken. Das ist, ja, ich würde ja okay finden. Ich habe dann die traurigen Augen, wenn ihr mein Buch nicht kauft. Das ist jetzt noch ein bisschen zum Nachdenken und ein bisschen interaktiv, erlaube ich mir. So, nämlich die FPÖ will die Abgabenquote senken von 43,5% auf 40%. Und jetzt habe ich eine relativ einfache Frage. Eigentlich sind es zwei. Nämlich erstens, wer von euch hat im Wahlkampf davon gehört, dass die Abgabenquote gesenkt werden soll? Gut, sehr gut. Die zweite Frage, was ist die Abgabenquote? Spannend, ne? So. Das ist, ich habe es auch nicht gewusst, keine Sorge. Der Anteil der Steuern und Sozialabgaben an der Gesamtwirtschaftsleistung eines Landes. Das heißt, wenn ich will, dass weniger Steuern quasi da sind, das heißt, dass ich will, dass insgesamt weniger Steuern einbezahlt werden, da geht es vor allem darum, dass Unternehmen Steuern weniger, also dass Unternehmen weniger Steuern zahlen sollen. Zweites Beispiel. Die Senkung der Lohnnebenkosten. Wer von euch hat das schon einmal gehört? Okay, viele. Gut. Was sind denn die Lohnnebenkosten? Was? Ja, gut. Gut. Arbeitslosenversicherung. Was noch? Pensionsversicherung? Ja. Krankenkasse, Krankenversicherung, Umfeld, genau. So, die vier großen Brocken im Arbeitgeberanteil zu den Lohnnebenkosten. Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung. Wer mir erklärt, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden sollen, erklärt mir, dass die Betriebe weniger Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung und Pensionsversicherung einzahlen sollen, was natürlich heißt, dass in diesen Töpfen dann jeweils weniger Kohle da ist, die ausgeschöpft werden soll. Das ist ein unglaublich unfassbarer, dramatischer Angriff auf die Rechte arbeitender Menschen und keiner weiß es in Wirklichkeit, weil keiner weiß, was Lohnnebenkosten heißt. Das ist ein ziemliches Problem. So. Das heißt, es verstecken sich oftmals ganz starke Angriffe hinter Begriffen, die ganz schwierig zu entschlüsseln sind. Ich glaube, Wiener FPÖ-Wirtschaftsorganisation, FPÖ pro Mittelstand, fordert, dass Unternehmen in den ersten 3 Jahren eines Beschäftigungsverhältnisses keinerlei Arbeitgeberabgaben mehr entrichten müssen. Jetzt muss man dazu wissen, ca. 80% aller Beschäftigungsverhältnisse werden heute innerhalb von 3 Jahren wieder gelöst. Erstens und zweitens, Frau Meier, jetzt haben wir zwei Jahre und 364 Tage ein sehr schönes Arbeitsverhältnis miteinander gehabt, wo sie sehr billig für mich waren. Da wäre ich jetzt aber zur Frau Müller übergehen, weil da kriege ich nämlich wieder 3 Jahre lang ein Arbeitsverhältnis ohne jede Kosten. Das heißt, dieser Vorschlag läuft daraus hinauf, dass die meisten Betriebe keinerlei Sozialabgaben mehr entrichten. Und das wiederum bedeutet, die völlige Zerschlagung alle sozialstaatlichen Strukturen, so wie wir sie heute kennen. Und man muss das auch immer in Relation setzen. 12 Milliarden durch die Abgabenquote. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das 1, 2 und ganz viele Nullen. Ich kann das nicht fassen. Ich kann diese Zahlen nicht fassen. Dann gibt es immer die Verwaltungsreform. Taucht auch regelmäßig auf. Die FPÖ will 12 Milliarden durch die Verwaltungsreform einsparen. Verwaltungsreform ist real der öffentliche Dienst, das sind die Spitäler, das ist der öffentliche Verkehr, das ist der gesamte öffentliche Dienst, das ist die Kanalräumung und so weiter, das ist die Verwaltungsreform, wo wir einsparen wollen. Das gesamte Budget in Österreich 2017 war 77 Milliarden, das Bundesbudget. Schaut sich einmal die Zahlen an im Verhältnis. Dann werden nämlich diese 1, 2 und ein paar Nullen deutlich greifbarer und dann bedeutet, dass ein unfassbarer Angriff auf all das, was wir heute als Sozialstaat kennen, in einem Ausmaß, das wir bis jetzt noch nicht erlebt haben. So. Die traditionelle Frage der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung seit 1902. was tun. Das Problem ist, dass sehr viele in der antifaschistischen Linken ihre Plakate und ihre Agitation und ihre Flugblätter so gestalten, dass sie sagen, die FPÖ ist rassistisch, Skandal. Die Leute wissen das. Jede Motivumfrage, warum Leute die FPÖ wählen, seit 1986, ich habe sie mir angeschaut, sagt, als das wichtigste Thema, warum Leute die FPÖ wählen, Ausländer. Flüchtlinge, Migration, das wird dann immer ein bisschen anders. Manchmal ist es dann noch ein bisschen so Kriminalität, wo man aber auch weiß, wie der FPÖ oder wie die FPÖ das zur Diskussion dazu ist. Ich habe noch nie einen FPÖ-Wähler oder eine FPÖ-Wählerin getroffen, der oder die nicht weiß, dass die FPÖ rassistisch ist. Und die Leute wählen sie deshalb und die Leute finden das gut. Wenn ich heute zu Leuten hingehe, aber die FPÖ ist rassistisch, dann sage ich, danke, deshalb wähle ich sie. Die Wähler und Wählerinnen der FPÖ mögen nicht im Einzelnen wissen, in welcher Burschenschaft wer, wo, wie, was, wann ist. Aber die Leute wissen, dass da einfach eine riesige Anzahl von braunen Sumpfnazis in der Partei drinnen sitzt. Dazu brauche ich nicht hochgestochene Artikel lesen, das kann ich regelmäßig in den diversesten Gratisblättern nachverfolgen. Einzelfall Nummer 745. Und das Faszinosum ist, Antifaschisten, Antifaschistinnen versuchen das jetzt seit 30 Jahren. Und während sie das versuchen, steigt die FPÖ immer mehr. Jetzt, nur weil was nicht funktioniert, heißt nicht, dass es falsch ist. Aber es ist zumindest ein Indikator dafür, dass es nicht super funktioniert hat. Eventuell wäre es Zeit, einmal andere Dinge zu versuchen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch das Problem, wenn wir in einem insgesamt rassistischen Diskurs drinnen sind, gesellschaftlich, was wir schon vorher hatten, die Menschen wählen lieber das Original als die Kopie. So. Ich glaube, oder nein, anders, das gesagt habend, denke ich nicht, dass aufgehört werden darf, Rassismus zu thematisieren. Das ist eine grundlegende Frage der internationalen Solidarität einerseits und das ist eine grundlegende Frage der gemeinsamen Zusammenarbeit mit unseren migrantischen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen. Und selbstverständlich macht es auch Sinn, rechtsextreme Strukturen weiterhin zu analysieren, sich anzuschauen, darüber zu recherchieren, zu berichten. Wir sollten aber nicht denken, dass das Wähler und Wählerinnen der FPÖ davon abhält, FPÖ zu wählen. Gleichzeitig glaube ich, dass die FPÖ eine Leerstelle hat. Und diese Leerstelle ist dieser unglaubliche Widerspruch zwischen der sozialradikalen Rhetorik, die sie teilweise hat, und ihrer neoliberalen Wirklichkeit. Als jetzt die Debatte zum 12-Stunden-Tag losgegangen ist, ist ein wüster Shitstorm losgegangen auf der Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache. Ich habe dazu 10 oder 15 Screenshots gemacht. Da ist meine Facebook-Seite, Klammer auf, folgt mir, Klammer zu. Da könnt ihr die finden, die Screenshots. Die unglaubliche Empörung. Ich habe mein Leben lang FPÖ gewählt, aber das geht jetzt nicht, ihr Verräter und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Strache ist mit 2 oder sogar 3 Postings verzweifelt rausgerückt, um das irgendwie wieder gerade zu biegen. Und das ist ganz, ganz selten. So. gleichzeitig ist die FPÖ in ihrem scheinbaren Sozialradikalismus immer so verschwurbelt. Also eben die fairen Mieten, die in Wirklichkeit höhere sind. Oder mein Lieblingsbeispiel, die FPÖ hat allein 2017 die Höhe ihrer Mindestlohnforderung 8-mal verändert. Teilweise im Wochenrhythmus. Die wussten gar nicht mehr, was sie gerade gesagt haben. Auch hier mehr im Buch nachzulesen. Aber es ist relativ eindeutig, die meinen das selber nicht unbedingt so ernst. Und ich glaube, die FPÖ will über ihre tatsächliche neoliberale Wirklichkeit relativ wenig sprechen. Ich glaube auch, dass sie es jetzt an der Regierung teilweise so versuchen werden, diese Sachen auf die ÖVP abzuschieben. Man kann sich es auch schon relativ gut an den Ministerposten anschauen. Die FPÖ bekommt alle Sicherheitsressorts, die ÖVP bekommt alle Wirtschafts- und Finanzressorts. Das heißt, die Aufgabenteilung wird sein, die ÖVP macht Sozialabbau und die FPÖ schickt dann einen Panzer an die Brennergrenze, weil die Flüchtlinge gerade schuld dran sind, dass der Sozialabbau gemacht wird. Relativ sicher, relativ eindeutig absehbar. Aber das ist eine Logik, die brechbar ist. Und ich glaube, das ist eine Logik, die brechbar ist, auch wenn thematisiert wird, wer die tatsächlich Privilegierten sind in unserer Gesellschaft, wenn wir wieder darüber sprechen, wie wir uns eine bessere Gesellschaft vorstellen, wenn wir darüber sprechen, dass die FPÖ zwar für einen verqueren und reaktionären Heimatbegriff stehen mag, aber sicherlich nicht für soziale und progressive Politik. Und wenn wir darüber sprechen, wie wir uns eine tatsächlich soziale Politik und eine tatsächlich soziale und bessere Gesellschaft gemeinsam vorstellen. Danke. Ja, und was mir jetzt noch ganz wichtig wäre, wenn wir jetzt...
Termitinitus.org